Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland. Und zum Start sprechen wir heute mal über so eine innovative Lösung im Umgang mit Plastikmüll.
Genau, dafür schauen wir kurz nach Kenia. Dort gibt es nämlich eine spannende Entwicklung. Ein Unternehmer namens James Moritu wandelt Plastikabfälle in Treibstoff um, und zwar durch einen Prozess namens Pyrolyse.
Pyrolyse ist ein recht interessantes Verfahren. Man erhitzt Plastik bei extrem hohen Temperaturen in einer sauerstofffreien Umgebung. Dadurch wird es in eine Art Öl oder flüssigen Kohlenwasserstoff umgewandelt, den man dann als Treibstoff verwenden kann. Wir hören mal rein, was uns Moritu dazu zu sagen hat.
Wir produzieren zwei Arten von alternativen Treibstoff. Der erste ist alternatives Benzin, das für kleinere bis mittelgroße Maschinen verwendet wird. Also wir haben Kettensägen, Wasserpumpen, Rasenmäher und jede kleine Maschine, für die dieser Treibstoff verwendbar ist. Der alternative Dieseltreibstoff wird für schwere Dieselmotoren verwendet, also Generatoren. Er wird auch in Fahrzeugen verwendet, in meinem eigenen Fahrzeug. Das ist es, was ich verwende.
My own vehicle, that's what I use.
Nixon Otieno, ein Experte für Klimawandel und Nachhaltigkeit, aus der Region natürlich, hält diese Methode für sinnvoll, um das Problem des Plastikmüll in den Griff zu bekommen. Hören wir auch bei ihm mal rein.
Der effektivste Weg, mit Plastikmüll umzugehen, besteht darin, überhaupt kein Plastik zu produzieren. Daher müssen wir Alternativen zu Kunststoffen finden. Aber solange wir den Kunststoff haben, den wir bereits produziert haben, müssen wir alle Optionen prüfen. Und ich denke, Pyrolyse und lokal hergestellte Niedrigtechnologieprozesse sollten gefördert werden. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Pyrolyse-Methode in einem geschlossenen System stattfindet, was die Freisetzung schädlicher Gase minimiert.
Abschließend muss noch gesagt werden, dass Moritu noch auf eine offizielle Genehmigung wartet, aber sein Ansatz könnte ein wichtiger Schritt sein, um das globale Plastikmüllproblem anzugehen.
Tja, was man noch alles so mit dem Plastik machen kann, darüber sprechen wir heute mal mit zwei Gästen, und die machen das dann auch in Deutschland. Hört rein und vergesst nicht, uns zu abonnieren und zu bewerten.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Jonas Wager und Thorsten Müller sind heute bei uns. Wir haben heute mal zwei Gäste, deswegen eine kurze Stimmprobe, damit wir auch wissen, wer ist. Deswegen erst einmal hallo Jonas.
Hallo Frauke, hallo Andreas. Schön bei euch zu sein.
Dann noch der Thorsten.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Jonas, du bist Mitgründer und Geschäftsführer von EcoPals, einem Startup, das sich auf nachhaltige Straßenbaulösungen spezialisiert hat. Wie genau, das klären wir gleich. Du hast mit Technik und Finanzen so zu tun gehabt, und die Vision ist es eben, ja, auf soziale, wirtschaftliche und ökologische Art und Weise den Straßenbau vielleicht zu revolutionieren. Und Thorsten, du bist vom Frauen. Fraunhofer Institut, leitet dort Gruppe für Nachhaltigkeits- und Kreislaufbewertung. Genauer gesagt sogar am Fraunhofer Institut für chemische Technologie, hast im Bereich Abfallwirtschaft ein Diplom gemacht an der Uni Dresden und dich auch eben auf nachhaltige Lösungen spezialisiert. So, ich hoffe, das war alles richtig, so ungefähr.
Ja, irgendwie habe ich gelesen, es begann alles in Nepal. Wie so vieles in Nepal beginnt im Leben, so auch das, ja, ein kleiner Scherz am Rande, aber Jonas, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie das zustande kam, was das mit Nepal und dann mit Straßenbelag zu tun hat. Also das muss man ja auch erstmal jemand erzählen.
Ja, das stimmt. Tatsächlich ist also die gesamte Idee in Nepal entstanden. Ich war an meiner ursprünglichen Uni, der Zeppelin-Uni, Teil eines Vereins, der heute Nidisi heißt, der nach dem großen Erdbeben da 2015 einen ganz bunten Blumenstrauß an Projekten umgesetzt hat, um eben der Bevölkerung vor Ort zu helfen. Und eines dieser Projekte sollte sich auf das Recycling von Plastikmüll spezialisieren. Und die Herausforderung da vor Ort ist aber, ich sag mal, ohne jede Infrastruktur oder ohne gute Infrastruktur, um den Müll zu sammeln, zu sortieren und aufzubereiten, ist es eben sehr schwer, da, ich sag mal, so die herkömmlichen Recyclingprozesse zu implementieren, wie wir sie heute kennen. Also die Cola-Flasche wieder zu einer Cola-Flasche zu machen. Und genau da haben wir angesetzt und haben nach Lösungen gesucht. Okay, wie können wir diese ganzen verschiedenen Arten von Plastik, also Kunststoff, mit, ich sag mal, einem Wisch irgendwie wieder in eine neue Anwendung bringen. Und sind da auch noch sehr studentisch über Literaturrecherche auf eine Anwendung gekommen, nämlich den Straßenbau, in dem sowieso schon auch bei uns in der westlichen Welt seit Jahrzehnten neue Kunststoffe eingesetzt werden, um eben Straßen haltbarer zu machen. Und da gab es einige Cases in Indien, in denen also schon erfolgreich genau dieser Müll genommen wurde, um ihn einfach zu zerkleinern, in den Asphalt reinzumischen und damit eine langlebigere Straße herzustellen. Und das haben wir übernommen, wollten wir quasi selber einsetzen. Und haben aber sehr schnell gemerkt, okay, ja, mein Hintergrund sind Technik und Finanzen, aber ein Ingenieur, vor allem mit Kunststoffrecycling und auch mit Straßenbau, hatte ich und auch niemand im Team wirklich was zu tun. Und dann haben wir nach deutschen Partnern gesucht. Und einer davon war das Fraunhofer ICT, die vor, Thorsten, das weißt du jetzt vielleicht ein bisschen besser.
2010 war das.
Ja, vor 12, 13 Jahren eben genau so ein Projekt schon in Deutschland umgesetzt haben.
Deswegen müssen wir jetzt eben, wir haben kurz vorher gequatscht, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Jonas hat bei Thorsten die Masterarbeit zu dem Thema geschrieben. Und dann, Thorsten, warst du gleich Feuer und Flamme, oder?
Tatsächlich war das ein bisschen anders. Die Anfrage
viel früher, glaube ich, ne? Ganz weit früher.
Also wie gesagt, wir haben 2010 schon ein Projekt dazu gehabt, BMBF finanziert, wo wir bei uns im Institut tatsächlich auch eine Teststraße gebaut haben. Die existiert immer noch, auch wenn sie mittlerweile ein paar Risse aufweist. Falsch eingebaut war das Argument. Und als Jonas und Fabian damals zu uns kamen mit der Anfrage, haben wir im Endeffekt da gesessen und gedacht, ja, jetzt haben wir was in der Schublade, das können wir eigentlich nutzen, wie kommen wir jetzt zusammen? Und dann war die eigentliche Lösung, ja, wir brauchen ein Geschäftsmodell und das kann Jonas entwickeln und dann habe ich ihn halt eingestellt.
Da muss ich, glaube ich, nochmal kurz einhaken. Um die Geschichte richtig aufzudröseln, wie ich das gelesen habe, ihr hattet das schon mal 2009, 2010, war das eigentlich schon geforscht von euch, auch gebaut? Genau. Und dann ist der Partner, mit dem ihr das gemacht habt, hatte keinen Bock mehr, wenn ich mal so frei übersetzen darf, oder kein Geld mehr oder was auch immer. Genau. Das typische Problem, wir haben eine schöne Geschichte, eine schöne Forschung, eine Idee und dann bringen wir es nicht, und jetzt, Achtung, Wortspiel, auf die Straße. Das hören wir ja häufiger. In dem Fall ist es nun wortwörtlich zu meinen, warum hat das nicht funktioniert damals? Und warum müssen erst die Jungen kommen, um das dann voranzubringen?
Wir haben ja hier mit einer durchaus konservativen konservativen Geschäftsbereich zu tun. Und damals war es einfach so, dass es war ein KMU, kleiner Unternehmer, das Projekt mit uns gemacht hat, und er hat halt seine Firma verkauft, und die Firma, die das übernommen hat, hatte dann eben an diesem Themenbereich erstmal kein Interesse, sondern eben nur an dem Unternehmen. So ist das leider manchmal.
Gut, aber jetzt, wenn wir dann in der Gegenwart sind, gibt's dann irgendein Ecopath? Ich hoffe, das ist so richtig ausgeschrieben. Wie kommt das denn dann an? Also wo steht ihr dann gerade? Also können wir schon über Straßen fahren?
Ja, das könnt ihr mittlerweile über 25 kleinere und auch schon etwas größere Projekte. Ich muss zugeben, ich glaube, als wir es vor jetzt knapp 3 Jahren angefangen haben, hatten wir einen sehr, sehr holprigen Start. Also immer dann, wenn man der Industrie vorgeschlagen hat, doch hier eben auf Abfallstoffe zurückzugreifen, kam erstmal sehr, sehr große Skepsis. Es gab auch in der Vergangenheit Versuche, die einfach nicht funktioniert haben. Und auch sonst ist das Regelwerk, nachdem wir in Deutschland Straßen bauen, nicht besonders offen, um neue Materialien überhaupt einzusetzen. Mittlerweile, würde ich sagen, hat sich da der Wind ganz schön gedreht. Also ich meine, ich glaube, gerade liest man das ja auch viel in den Nachrichten oder hört, dass die Bauwirtschaft sowieso vor ziemlichen Herausforderungen steht, weil die Budgets gesenkt werden. Aber eben auch gleichzeitig alle sehen, der Handel mit CO2-Zertifikaten oder generell die Regulierung von Nachhaltigkeit, gerade in der öffentlichen Beschaffung, und daran hängt ja der Straßenbau, die kommt. Die ist im Straßenbau noch nicht da, aber sie kommt, und entsprechend sind die Gespräche auch immer offener und wir sehr, sehr positiv, dass auch für uns bald gut weitergeht.
Ja, wir hatten ja auch schon mal einen Gast hier von Schüttflix, der hat uns da einiges erzählt. Das ist schon eine Branche, die, ja, da hängen halt noch die Poster in den Schränken und so. Da ist alles sehr händsärmlich, und Faxgerät ist, glaube ich, schon die Hochtechnologie. Dann
hatte ich jetzt auch auf einem Vortrag gesehen, eine Wand, also der Vortragende hat eine Software für Baustellen, für die Baubranche, und hatte Fotos von aktuellen Büros, von Bauleitern und so. Ein mehr an ja, so, wie heißen die Post-its?
Ja.
Und wenn dann die Tür aufgeht und der Wind kommt und da geht ein Post-it runter, dann muss man telefonieren, wo denn was nochmal hin muss. Aber gut.
Ja, und da müsst ihr dann rein. Und aber trotz alledem, Thorsten, ihr seid ja vom Fraunhofer da eher involviert, was sowas bedeutet, wenn man eine neue Idee hat, eine neue Forschung macht, um das dann in Gesetzesform oder so vorliegt, dass natürlich die Beamten in den Beamtsstuben und sagen, wir brauchen jetzt hier 20 Kilometer neue Autobahnen. Jetzt kommt da jemand und sagt, ich mache euch das total geil, ich baue da Plastik mit rein, dann hält die 50 Jahre länger. Das ist der Beamte doch bestimmt, da ist die Tür. Und also da ist doch totale Schwierigkeit, die zu überzeugen, oder?
Am Ende richtet sich der Beamte am Regelwerk aus. Und wenn das im Regelwerk steht, dass man das machen kann, ist das vollkommen unproblematisch. Und es ist nicht so, dass wir jetzt daherkommen und was vollkommen Neues machen. Mhm. Sondern es werden Straßen gebaut mit Kunststoffanteil. Das ist gang und gäbe für Hochleistungsstraßen. Okay. Nur, dass das eben Neuware ist.
Also neue Plastik, also frisch hergestelltes Plastik für die Straße.
Aber was sind dann die Bedenken, wenn man dann Recyceltes nehmen möchte? Dass das irgendwie nicht ganz so gut ist? Oder?
Also das, was uns da tagtäglich begegnet, sind vor allem Fragen dazu, könnt ihr denn sicherstellen, dass die Zusammensetzung die gleiche ist? Also ist das ein konstantes Material? Was ist mit eventuellen Schadstoffen, die entstehen, weil vielleicht noch Unreinheiten mit dabei sind? Und dann kommt tatsächlich eine Frage, die total schwierig ist, nämlich, was für Projekte gibt es denn schon und wie alt sind die? Mhm. Und da ist leider die Anforderung häufig, dass man dann Straßen gebaut hat, die seit 20 Jahren ohne Schaden liegen, was natürlich für neue Ideen immer ein bisschen schwierig ist. Also wir können halt super zeigen, dass die Performance von dem, was wir herstellen, sehr gut ist. Also wir können mit Materialprüfungen zeigen, dass das allen Standards entspricht. Aber es gibt natürlich noch keine Straße, die seit 20 Jahren liegt. Sonst würde sie ja hoffentlich auch schon seit 20 Jahren eingesetzt werden.
Aber das heißt, ihr habt ein Labor, wo quasi Winter, Sommer, Regen nachgestellt wird und 24 Stunden verschiedene Gewichtsklassen über den möglichen Belag rüberfahren? Oder wie testet man das?
Ja, also man stellt dann sogenannte Probekörper her und die werden dann nach allen Regeln der Kunst, also bei extremer Kälte, extremer Hitze, viel Schwingungen für Orte, an denen eben bestimmte Arten von Verkehr fahren, wird das entsprechend belastet. Und dann gibt es Kennwerte, die man dem Asphalt, also dem Straßenbelag, zuschreiben kann. Was wir auch machen, ist zum Beispiel künstlich zu altern, um also auch zu gucken. Das ist nämlich ein ganz interessanter Aspekt an dem Baustoff Asphalt. Er ist an sich zu 100% recyclingfähig und zwar ohne größeren Aufwand. Und eben auch da dann zu zeigen, dass das Material auch da nach künstlicher Alterung länger einsetzbar ist.
Also man kann den Asphalt dann wieder auftrennen sozusagen, neu schmelzen und dann ist es wieder Asphalt.
Genau.
Inklusive des Plastiks.
Ja, genau. Genau. Okay. Das Plastik sorgt sogar dafür, dass er ein kleines bisschen besser zu recyceln ist, weil er langsamer altert.
Okay. Und ihr hattet auch, glaube ich, irgendwo, kriege ich es noch zusammen, in irgendeinem Land oder irgendwo in der Schweiz, glaube ich, gab es so Beispiele, ne, wo die auch extremen Witterungen ausgesetzt sind von minus 20 bis plus 30 Grad oder so, ne? Das seid ihr, glaube ich, nicht, das ist eine andere Firma, aber Beispiele gibt es ja schon, oder?
Ja, es gibt ein schottisches Unternehmen. Ich glaube, die hatten auch in der Schweiz schon mal eine Straße gebaut. Aber ich meine, ähnliche Temperaturen finden wir auch in Deutschland, wenn wir in den bergigeren Regionen schauen.
Oder in Österreich.
Stimmt.
Was glaubt ihr denn? Also jetzt sagt ihr, okay, es sind 20, 25 Straßen bislang. Wie schnell kann sowas denn skalieren?
Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, einfach weil ich die Branche jetzt auch schon seit ein paar Jahren kenne. Wir werden ziemlich genau, wenn dieser Podcast auch ausgestrahlt werden soll, ein recht großes Stück Autobahn im Norden bauen, in der A7, was für uns tatsächlich ein kleiner Ritterschlag ist. Und sind jetzt auch schon in Gesprächen mit einigen Asphaltherstellern, im nächsten Jahr tatsächlich in den Regelbau hereinzukommen. Das allerdings nur, weil wir unser Produkt so umgebaut haben, dass es einfach quasi diese Neukunststoffe möglichst perfekt imitiert. Was nicht heißt, das wäre die beste Lösung. Wir hätten einige andere Lösungen in petto und da sind wir auch nicht die einzigen, aber die passen halt nicht in die deutschen Regelwerke.
Ach so, musstet ihr euch wieder anpassen. Herr Trost, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, welchen Vorteil bietet das Plastik in der Straße? Ist die dann flexibler oder was auch immer, ne? Also da fahren ja Mörder-LKWs drüber und Risse und Temperaturschwankungen. Also was ist der Vorteil von Plastik im Straßenbau?
Zum einen werden Kunststoffe vor allem in Hochleistungsbereichen eingesetzt, die eben hohen Belastungen ausgesetzt sind, starkem Lkw-Verkehr, wie eben auf Autobahnen oder in Städten mit hohem Busverkehr und so. Alles, was irgendwie zur extremen Spurrillenbildung neigt, ist da durchaus bringt der Kunststoff einfach mehr Flexibilität, mehr und stärkt.
Und könnte man nicht dann die rechte Spur besonders viel Plastik reinmachen, damit die noch länger hält? Die ist ja immer besonders beansprucht.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch Beispiele eben aus dem Ecopers-Universum, nenne ich es jetzt mal, wo eben gezielt Bushaltestellen und Busspuren damit asphaltiert wurden. Und das Ziel ist ja natürlich auch, einen Asphaltzuschlag zu generieren, der in einem Bereich eingesetzt wird, nämlich in dem städtischen Straßenverkehr, wo man eben nicht so große Summen bezahlt oder bezahlen kann, wie es für Autobahnherstellungen aktuell anfällt. Und da ist eben diese Zwischenlösung durchaus spannend.
Was kann man denn noch alles mit solchem Abfallkunststoff machen, theoretisch? Kann man da auch Häuser mitbauen? Oder was ist so denkbar? Weil Kreislaufwirtschaft ist ja ein großes Thema.
Ganz spannende Frage. Ich bin ja nicht nur am Fraunhofer ICT aktiv, sondern zusammen mit 5 anderen Fraunhofer-Instituten noch im Fraunhofer Cluster Circular Plastics Economy, Cluster of Excellence, muss ich es genau nennen. Und in dem untersuchen wir tatsächlich verschiedenste Anfallstellen von Kunststoffen. Denn Kunststoff ist ja nicht gleich Kunststoff, sondern das ist ja ein Blumenstrauß an verschiedensten Millionen verschiedenen Kombinationen, die es da gibt. Und das ist eigentlich auch das Problem. Vielseitig anwendbar und gleichzeitig aber eben auch wenn ich anfange, diese Sachen zusammenzuwerfen, in einer unglaublichen Vielfalt vermischt, sodass eben auch die Aufbereitung dann im Nachgang interessanter wird. Und im Prinzip, wenn ich einen Kunststoff habe, der definiert ist und den ich vor allem thermoplastische Kunststoffe wie Polypropylen beispielsweise tatsächlich gute Möglichkeiten, auch im Kreislauf geführt zu werden. Wir haben jetzt im CCPE beispielsweise auch Readitivierungsmöglichkeiten entwickelt. Aber der Grundtenor ist immer, am Ende ist das so gut wie, was ich rausbekomme. Und wenn ich halt einen Gemisch bekomme, dann kann ich natürlich nicht Neuware erreichen, und wir setzen uns eben mit den verschiedenen Diskussionen da auseinander. Zum einen eben auch, was das chemische Recycling anbelangt, wie ich eben solche hochgradig vermischten Stoffe auch wieder gezielt separieren kann, oder wie ich Fremdstoffe entfernen kann, die vielleicht vor 20 Jahren in einem Elektrogerät mal als Flammschutzmittel eingebracht wurden, aber heute verboten sind. Dann kann ich, auch wenn ich diesen Kunststoff im Kreislauf fahren kann, diesen nur tatsächlich wieder einsetzen, wenn ich auch die Möglichkeit habe, verbotene Substanzen zu entfernen, also Flammschutzmittel zum Beispiel. Und daran arbeiten wir, da haben wir gute Lösungen. Und das, was jeder von uns kennt, wenn wir mal in unsere gelbe Tonne reinriechen, dann wissen wir alle, dass das im Zweifelsfall nicht nur nach frischem Kunststoff riecht, sondern auch nach sich abbauender Organik. Und Kunststoff hat die Eigenschaft, auch Teile dieser Gerüche mit aufzunehmen, manchmal auch die Gerüche der darin enthaltenen Produkte. Und auch da arbeiten wir dran, eben sowas zu entfernen. Und dann sind wir noch bei Farben. Wenn ich nämlich viele farbige Kunststoffe vermische, dann bekomme ich ein schönes, dunkles Bundeswehrgrün oder Grau, Grün-Grau, nennen wir es mal. Und da schränkt sich natürlich auch die Einsatzmöglichkeit ein, wenn doch viel transparent sein soll oder strahlende Farben gewünscht sind. Dann stößt man da an einfach Grenzen auch in der Anwendung. Einfach nur, weil es die Optik nicht hergibt und der Kunde es vielleicht nicht kauft. Mhm. Oder eben der Hersteller Angst hat, dass der Kunde es wegen dieser Farbe nicht kauft.
Jonas, nochmal zurück nach Nepal. Jetzt haben wir ja viel über Deutschland gesprochen, welche Schwierigkeiten. Aber ich glaube, ihr hattet ja vor allen Dingen den Ansatz in Nepal. In Nepal braucht es nicht auch nur noch Straßen, sondern da wachsen auch die Müllberge. Das ist in anderen Kontinenten auch. Also wir schaffen es ja als der Westen gerne mal unseren Müll woanders hinzukarren. Und da liegt er dann. Und wird häufig auch verbrannt, was man so hört und liest. Seid ihr dann da weiter aktiv, dass ihr versucht, in den Ländern, wo dieser ganze Müll dann liegt, Maldiven ist, glaube ich, auch noch so ein Standort in Afrika ganz viel, da aktiv zu werden? Die bauen sich ja auch Straßen und haben Plastik.
Also wir sind in Gesprächen und werden auch immer mal angefragt von NGOs, die in bestimmten Ländern, jetzt beispielsweise wieder im Senegal, unsere Technologie einsetzen wollen und unterstützen da einfach, weil eben dieser ganze Bereich Straßenbau und Recycling nicht ganz so trivial ist, wie er immer auf den ersten Blick aussieht. und versuchen denen quasi dabei zu helfen, für den jeweiligen Stand der Technik in dem Land dann eine gute Lösung zu entwickeln, mit der sie den Straßenbau da unterstützen können und eben auch das Recycling. Ganz konkret nach Nepal wird, glaube ich, kein Plastikmüll verschifft, einfach weil Nepal da der Meereszugang fehlt. Aber natürlich unterstützen wir auch da den Verein immer weiter.
Ich dachte, da wachsen auch die Müllberge. Aber vielleicht noch mal kurz erklären, wie viel Technologie ist dahinter, hinter eurer Idee? Kippt man einfach das Plastik in den Bitumen rein oder was passiert dann noch so?
Also es ist zum einen auch bei uns eine wichtige Frage, wie ist das Plastik zusammengesetzt? Und das heißt, wir haben uns da auch ein Setup überlebt, in dem es eben relativ einfach möglich ist, herauszufinden, was für Plastik habe ich gerade vorliegen in meinem Müll, um dann auch eventuell zu sagen, so kriegt man das noch nachsortiert, damit man eben diese richtige Mischung bekommt. Ansonsten kann Plastik nämlich auch negative Folgen für die Straße haben. Also man kann da eben auch zum Beispiel zu viel zugeben oder die falschen Stoffe und dann wird das Ganze brüchig oder fällt bei Regen quasi auseinander. Mhm. Da haben wir viel, Gehirnschmalz reingesteckt. Und dann behandeln wir jetzt konkret für Deutschland, aber auch weil wir hier eben doch mal kältere Temperaturen haben, den Kunststoff dann auch nochmal chemisch, um eben gerade bei kalten Temperaturen diese Flexibilität zu behalten. Das ist jetzt in einem Land wie Senegal einfach gar nicht besonders wichtig, weil das Klima natürlich ein anderes ist. Dadurch können wir da auch besser unterstützen und eben mit einfachen Mitteln helfen.
Plastik oder Kunststoff hat ja irgendwie einen schlechten Ruf, ne? Also Image ist nicht so dolle. Wir wollen es irgendwie alle vermeiden. So Plastikbesteck nicht mehr so gewünscht, solche Sachen. Ist der Ruf zu Recht so schlecht oder könnten wir alles, was wir irgendwie verwerten, wiederverwerten? Also ist so eine richtige Kreislaufwirtschaft möglich, Thorsten?
Also der Ruf ist schlechter, als er sein müsste.
Ja.
Da hat leider auch die Industrie beziehungsweise wir selbst viel beigetragen und es ist wie immer eine typische juristische Antwort, es kommt drauf an. Es gibt Dinge, die müssen nicht unbedingt aus Kunststoff sein, aber Kunststoff ist halt auch, wie Stahl auch, ein Hochleistungswerkstoff und wir kennen es aus dem Automobil, wenn wir das alles aus Stahl und Metallen herstellen würden, wären wir mit Sicherheit umweltseitig deutlich schlechter unterwegs. Weil wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, dass Kunststoff durchaus einen Gewichtsvorteil bringt. Nichtsdestotrotz geht es natürlich darum, Produkte ganzheitlich zu denken und wirklich sich zu überlegen, wenn ich einen Kunststoff in ein Produkt einbringe, wie bekomme ich diesen möglichst hochwertig wieder heraus, um einfach auch den Kreislauf mehrfach zu fahren. Und nicht nur zu sagen, ich nehme einen Kunststoff, dann schmeiße ich das auf eine Deponie und da wird es dann weggewaschen und landet im Meer oder ich bringe es in die Müllverbrennungsanlage und habe zumindest noch etwas Energie raus, sondern wirklich vorher zu schauen, dass ich den Mehrwert, den mir das Material bringt, so oft wie möglich habe und im Zweifelsfall eben dann auch andere Technologien als nur das mechanische Recycling, was wir beim Recycling immer so ein bisschen vor Augen haben, dann einsetzen. Zum Beispiel eben auf EU-Ebene wird jetzt gerade das chemische Recycling sehr diskutiert, sollte man das anerkennen oder nicht. Und bevor ich aber ein Material deponiere oder in eine Verbrennung bringe, dann sind eben auch solche Lösungen, wie wir es jetzt mit den Ecopairs haben, durchaus attraktiv und spannend. Wenn ich es nämlich nicht ökonomisch trennen kann, dann kann ich es zumindest noch in eine sinnvolle Anwendung bringen und so zum Beispiel eben auch Kunststoff vermeiden, indem ich eben Neuware ersetze und dafür einen Rezyklat nehme.
Ja.
Was ansonsten verbrannt würde.
Das hatte ich mir auch überlegt. Das war mein erster Ansatz, weil ich vor ein paar Wochen gehört habe, Fraunhofer, ein paar Kollegen von dir, Thorsten, haben was Tolles erfunden. Die haben, glaube ich, ein Bakterium war es, diese alten Tüten aus dem Supermarkt, diese dünnen, die dann irgendwann gar nicht mehr verwendbar sind. Also dreimal kann man die wohl nochmal recyceln und dann war es das. Und der hat es ja geschafft, mit Hilfe von Bakterien daraus wieder ein Rohmaterial zu erschließen. So, wenn wir das jetzt aber, habe ich danach gedacht, wenn wir den ganzen Plastik jetzt aber in irgendwelchen Straßen kippen oder sonst wohin oder in Afrika zum Beispiel Sprit wieder draus machen, dann ist der ja weg. Also wäre es nicht sinnvoll, ein unendliches Recycling zu erreichen irgendwann, dass wir den Kunststoff, den wir einmal in die Welt gebracht haben, immer wieder verwenden? Das Öl war einfach zu knapp.
Ja, wobei auch das ja durch chemisches Recycling durchaus abgedeckt werden kann. Also ich kann Kunststoff pyrolysieren, habe dann ein Pyrolyseöl, was ich wieder in den Steamcracker geben kann, um daraus wieder neue Kunststoffe zu produzieren. Ah, okay. Also die Möglichkeiten sind schon da. Und wir sehen, dass da auch die Industrie umdenkt, weil, wenn Sie sich so ein bisschen die Fachzeitschriften durchlesen, da durchaus gerade relativ viele Kunststoffhersteller sich auch Recycler aneignen und erwerben. Von daher herrscht da ein Umdenken und da drückt auch der Gesetzgeber ein bisschen tatsächlich, was das Thema Recyclingquoten oder Mindestquoten für den Einsatz von Kunststoffrezyklaten anbelangt.
Jonas, weiß nicht, wie gut du es einschätzen kannst. Wie gut sind deutsche Unternehmen so in Sachen Kreislaufwirtschaft?
Ich würde sagen, immer besser. Ob das jetzt schon gut bedeutet, weiß ich nicht. Ich meine, Andreas, du hattest ja auch gerade gefragt, wie viel oder dass ja auch in anderen Ländern dann Müll noch verbrannt wird. Thorsten, wenn ich mich nicht irre, aber ich glaube, in der letzten Stoffstromstudie waren es auch immer noch 2/3, die an Kunststoffabfall, die in die energetische Verwertung, also eben in die Verbrennung gehen. Das ist jetzt auch kein besonderes Aushängeschild. Und dann hat Thorsten schon recht. Ich glaube, die Verantwortung liegt da als allererstes in diesem Single-Use-Bereich, also Verpackungen, ja letztlich auch das, was wir nutzen, um dann eben ein Material für Straßen herzustellen. Und da würde ich sagen, es wird immer besser. Ich meine, man liest es ja auch immer mehr mit neuen Verpackungslösungen, die entwickelt wurden, die leichter zu recyceln sind. Da müssen wir aber natürlich noch viel, viel besser werden.
Du bist ja jetzt der prädestinierte Experte darauf zu sagen, es lohnt sich in Umwelttechnologien zu investieren und da einen Fortschritt zu haben, also einen Vorsprung zu haben als Deutschland, ja. Das, also siehst du das ähnlich? Also lohnt sich das für euch? Vielleicht jetzt noch nicht, aber euer Businessplan wird ja irgendwie eine Art Gewinn irgendwann mal ausweisen wollen, ne?
Absolut. Also wir sehen es in unserem Marktumfeld jetzt schon, dass neue Materialien einfach immer teurer oder auch einfach knapper werden. Letztes Jahr sind die Bitumenpreise auch quasi einer der Stoffe, die im Asphalt hergestellt werden, um alles zusammenzukleben, haben sich mehr als verdoppelt und alle mussten eher darum bangen, können sie jetzt überhaupt noch Asphalt herstellen. Und da ist man natürlich mit Recycling auch gerade von Stoffen, die wir de facto durch reine Zivilisation, dadurch, dass wir Leben produzieren, in Anführungszeichen, ist natürlich eine viel, viel zuverlässigere Quelle. Sowohl für Straßenbaumaterialien als auch für natürlich alles andere, wenn wir ans chemische Recycling beispielsweise denken, dann eben auch wirklich einfach für neues Erdöl, was wir perspektivisch auch weiter brauchen werden.
Mhm. Gerade, ihr werdet viel zu tun haben bei dem Zustand der Straßen. Ja. Kann man auch einfach so Schlaglöcher damit zukippen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nicht selbst machen.
bitte nicht.
Aber Thorsten, um mal das auszuräumen, wir haben im Intro eine Geschichte erzählt über in Kenia einen, der so ein Startup hat, im Sinne, der pyrolysiert Plastik, macht daraus Sprit, also Diesel und Benzin, um dann damit Kettensägen und so weiter zu betreiben. Könnte man aus dem Pyrolyseprodukt auch wieder Bitumen herstellen, theoretisch mal? Ist mal so ganz blöd gefragt. Chemie war nicht mein Hauptfach.
Wenn er es pyrolysiert, dann würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen, Bitumen davon herzustellen. Aber das ist das typische Produkt, was wieder bei den großen Kunststoffherstellern auch in den Steamcracker gehen würde. Aber natürlich, es ist immer eine Frage, woran habe ich gerade Mangel und woran habe ich Überschuss? Und wenn anstatt jetzt ein neues hochwertiges Erdölprodukt zu kaufen, um es zu verbrennen, dann kann ich natürlich auch einen Kunststoff nehmen, der sonst auf der Deponie landet. Nichts anderes im Zweifelsfall ist ja unsere Müllverbrennungsanlage.
Mhm. Haben wir schon erklärt, was Pyrolyse ist? Im Intro ja, aber das ist schon lange her. Vielleicht nochmal in einem Satz.
Es ist tatsächlich das Erhitzen von Materialien, Umsetzen von Kunststoffen oder anderen Materialien unter Luft- oder Sauerstoffausschluss. Das heißt, ich verbrenne nicht, sondern ich zersetze.
Ja, das kennt eigentlich jede Hausfrau. Im Ofen haben wir doch Pyrolyse, oder? Beim Reinigungsprozessen. Es gibt einen Reinigungsprozess im Ofen, der heißt Pyrolyse. Da mache ich 300 Grad, das schafft er sonst nicht, und dann oder mehr sogar, und dann wird die Rückstände quasi verdampft oder keine Ahnung. Ach, das ist nicht unter Luftausschluss, sondern das, wenn man die Tür aufmacht, ja, dann...
Es ist zumindest weniger Sauerstoff drin als in der normalen Luft. Dann ist ja irgendwann weg. Ja. Wobei da sicherlich auch der Sinn ist, dass ein bisschen Sauerstoff rankommt, im Ofen zumindest. Aber ja, das ist Pyrolyse. Das gibt auch noch Vergasung. Da gibt es verschiedenste Abstufungen in diesem Bereich. Und jede dieser Technologien hat tatsächlich seinen Daseinsberechtigung, eben um einen bestimmten Bereich in diesem Vielzahl von möglichen Kunststoffabfällen zu bedienen. Und was wir machen ist, wir untersuchen tatsächlich die möglichen Kombinationen, um dadurch noch einen erhöhten Mehrwert eben zu bekommen und da möglichst viel auch tatsächlich erst im Kreislauf zu führen, bevor es wieder in den Steamcracker geht.
Wir haben immer eine Schlussfrage. Jonas hat es eben schon so ein bisschen halb beantwortet. Das ist also immer so sehr gut bis ungenügend, wenn ihr dem Ganzen jetzt eine Note geben müsstet, so Deutschland und Kreislaufwirtschaft.
Vielleicht Plastik-Kreislaufwirtschaft. Wo stehen wir da?
Beiden eine Schulnote.
Vielleicht Jonas zuerst.
Ich muss sagen, ich bin immer gerne Optimist, habe es in der Schule aber gehasst, wenn dann diese Motivationsplus oder Minus an irgendwelche Noten rangehängt wurden. ich muss sagen, für mich fühlt es sich trotzdem eher an wie eine 4 mit einem Plus, weil ich die Verbesserung sehe. Und ich würde sagen, naja, ausreichend ist eigentlich dann fast schon nett. Also wenn ich es in ein ausreichend übersetze. Ich glaube, es ist eigentlich noch super viel zu tun. Aber ich sehe auch mit den neuen Ansätzen zur Forschung, die es gibt, und da habe ich auch viel Hoffnung, was das chemische Recycling angeht, eine gute Chance, dass wir zu einer echten Kreislaufwirtschaft kommen.
Thorsten?
Ha, also ich muss mit 2 Zahlen antworten. Denn ich bin bei Jonas, wenn ich es gefühlsmäßig und wenn man die nackten Zahlen sieht, wie viel recycelt wird, dann ist es eher eine 4. Aber wenn man sich betrachtet, wie der rechtliche Rahmen ist und wie die Konkurrenzsituation von Recyclingunternehmen im Vergleich zu Neuware herstellenden Erdölkonzernen, die im Millionen-Tonnen-Maßstab das Zeug aus der Erde holen, ist, dann sind wir schon eher bei einer 2. Sie schlagen sich ganz gut und ich bin guter Dinge, dass der rechtliche Rahmen sein Übriges dazu tut, um da deutlich besser zu werden.
Also wir müssen wieder besser werden und es auf die Straße bringen.
Genau. Das Bild muss jetzt nochmal sein.
Zum Schluss nochmal.
Jonas Wagers, Thorsten Müller, danke euch.
Danke euch.
Vielen Dank.
Danke euch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.